Ich lese uns einen weiteren Abschnitt aus dem 12. Kapitel des Römerbriefes, heute die Verse 3 bis 8. Da geht es um den Dienst in der Gemeinde, den Dienst der Glieder der Gemeinde. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, also sind wir viele ein Leib in Christo, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's mit Lust. Das war jetzt gelesen nach dem unrevidierten Luther-Text. Weitere Verse werde ich dann sicher aus dem Text 1984 lesen. Es geht also darum, nachdem ja in den ersten Versen vom 12. Kapitel gesagt ist, wir sollen uns beugen vor dem lebendigen Gott, unseren ganzen Menschen hingeben. Also nicht nur unseren Glauben, unser Inwendiges, sondern unser Äußeres soll unter die Führung des lebendigen Gottes kommen, damit der jeweilige Wille Gottes für das einzelne Leben offenbar wird. Damit wir überhaupt wissen, was wir tun sollen. Der Apostel Paulus hatte ja das vor Damaskus auch erbeten. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Keine Ahnung. Und dann wurde ihm gesagt, geh nach Damaskus, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Also eine ganz spezielle individuelle Ansprache ist nötig. Und das sagen wir auch den Junggläubigen, die natürlich ganz erfüllt sind mit dem Gedanken der Mission. Da sagen wir immer wieder, du musst wissen, dass Gott dich in die Mission geführt hat, in die äußere. Wenn du das nicht weißt, dann bleib lieber zu Hause. Du musst einen besonderen, speziellen Auftrag haben. Denn es kann nicht jeder einfach nach Südamerika fahren und sagen, da will ich Mission betreiben oder irgendeine Missionsaufgabe sich vornehmen. Da entsteht keine Frucht draus, wenn nicht der Herr diese Person da und dahin schickt. Sonst sind es nur Luftstreiche, wie Paulus an anderer Stelle sagt, die man versieht. Man kann ja viel, viel tun, auch im Reiche Gottes. Aber es endet alles im Nichts. Man hat viele Ausgaben und doch ist nichts im Herzen des Nächsten bewirkt worden. Darum ist die persönliche Offenbarung des Willens Gottes nötig. Wo gehöre ich hin? Wo habe ich zu stehen? Was ist meine Aufgabe? Wo darf ich mitarbeiten? Und das will der Apostel Paulus auch hier deutlich machen. Es geht also um das Erkennen des Willens Gottes, damit man integriert ist am Leibe Jesu und das Richtige zur richtigen Zeit tut. Denn Gott hat uns durch Jesus Christus nicht nur erlöst für die Ewigkeit, sondern gleichsam nach der Erlösung, nach der Wiedergeburt, wieder geschickt in die Zeit, damit wir ihm dienstbar sind, nach seinen Vorgaben, nach seinen Maßgaben, durch seine Kraft. Er ist gleichsam unser geistlicher Arbeitgeber geworden, der zu sagen hat, was gemacht wird, was gelassen wird, wie es gemacht wird, wann es gemacht wird. Er ist der Arbeitgeber in dieser Zeit. Denn in der Apostelgeschichte lesen wir ja, dass vor der Himmelfahrt Jesu er zu seinen Jüngern sagte, dass sie eine Aufgabe haben werden hier in dieser Zeit. Sie hatten ja die berechtigte Frage, ob nicht das Reich Gottes aufgerichtet werden würde. Und da sagt der Herr, das geht euch jetzt gar nichts an. Ja, wann das geschieht, sondern euch geht Folgendes an, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet, Apostelgeschichte 1,8, der auf euch kommen wird und dass ihr meine Zeugen seid. Das geht euch jetzt an. Ihr steht in meinem Auftrag hier. Und nach der Pfingstpredigt ging es ja vielen Juden, die zu Jerusalem waren, sehr durchs Herz, was da gesagt war, was da entstanden ist. Und sie fragten sich, was sollen wir denn jetzt tun, nachdem wir das gehört haben von Jesus Christus, dass er der Messias ist, dass wir ihn nicht erkannt haben, dass er gekreuzigt wurde, aber doch nun auferstanden ist. Wir sind betroffen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Da fragten sie den Apostel Petrus. Und was sagt er? Tut Buße. Das ist jetzt dran. Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Das heißt also, stellt euch unter seine Führung. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet, ich sage es jetzt mit meinen Worten, in seinen Diensten stehen. Nur in seinen Diensten, denn dazu kriegt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist jetzt dran. Und diese Verheißung gilt nicht nur euch, sondern auch euren Nachkommen. Eure Nachkommen, alle, die jetzt die Frage haben, was sollen sie überhaupt hier tun, wenn sie an Gott glauben, denen wird diese Antwort gegeben. Buße tun, sich taufen lassen auf den Namen Jesu, empfangen die Gabe des Heiligen Geistes und im Dienstverhältnis zu ihrem Heiland stehen. Berufen worden zur Gemeinschaft mit Gott und gesandt in diese Welt, das gehört einfach zusammen. Die Aufgabe der Mission und Evangelisation ist sehr groß, auch in unseren Tagen. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass es mit der Evangelisation zu Ende ist und die Menschen gar nicht mehr empfänglich sind. Doch, solange Jesus nicht wiedergekommen ist, ist die Aufgabe der Evangelisation groß, übergroß. Wenn nicht gerade in Berlin, dann vielleicht an anderen Orten in Deutschland oder in anderen Ländern. Sie ist übergroß. Darum soll dies Gebet immer wieder lauten, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte, weil die Arbeiter, die momentan vorhanden sind, dieses große Werk nicht bewältigen können. Jeder wird also gebraucht und alle Gaben, die Gott dazu austeilt, werden gebraucht. Er teilt sie allerdings zu, wie er das will. Und diese Gaben sollen eingesetzt und zur Auswirkung kommen. Die Erkenntnis des Gotteswillens ist also für den einzelnen Gläubigen nötig, damit er am richtigen Platz in der rechten Mitarbeit mit den richtigen Gaben steht. Das ist ja auch die Frage, die wir uns untereinander mal oft stellen, also besonders stelle ich die an diejenigen, die wiederholt dann zu uns in die Gemeinschaft kommen und frage sie, ob der Herr sie hierher geführt hat, ob das ihr Platz ist. Denn wir haben ja keine Zeit zu verlieren, so am fremden Platz einfach zu stehen und da mal ein bisschen Umschau zu halten, mal ein bisschen hinzuhören, was machen die, was machen jene. Kinder Gottes haben keine Zeit zu verlieren. Sie müssen den Platz finden, an den sie gehören, da wo der Herr sie hinstellt. Und müssen auch ihre Aufgaben finden, damit nicht ein Tag ohne geistliche Arbeit vergeht. Die Hingabe des ganzen Menschen an Jesus Christus ist also wichtig, um auch die ganze Befähigung zum wahren Dienst aus der Gnade Gottes erkennen zu können und empfangen zu können. Die ausgeteilten Gaben, die geistlichen Gaben, müssen also zur notwendigen Ergänzung am Leib Jesu, damit es also dort organisch gut zugeht, gegeben werden und dazu dienen, damit der Leib Jesu ein Segen wird für die Menschen in der Welt. Manchmal ist es ja leider nicht mehr so in unserer Zeit, dass das, was sich Leib Jesu nennt, also Christen nennt, ein Segen wird in der Welt, sondern da stehen dann immer Fragezeichen dahinter. Diese, das sind Christen, ja, die machen ja was ganz anderes, als in der Bibel steht. Ist da wirklich ein Segen für die Welt oder vielleicht sogar eine abstoßende Art und Weise? Ich möchte da drei Punkte so behandeln. Der erste lautet, jeder muss nach dem Maß des Glaubens beschenkt werden und dem Maß der Gnade, was Gott im Einzelnen zugedacht hat. So mahnt der Apostel durch den Heiligen Geist, und das müssen wir auch immer wieder betonen, dass nicht der Apostel als Mensch das sagt. Ja, er redet hier nicht als Mensch, sondern er redet als Bote Gottes durch den Heiligen Geist. Darum sagen wir zu der Bibel Gottes Wort. Manche sagen das schon nicht mehr. Sie sagen, das ist das Wort dieses Jeremia, das Wort des Petrus, das Wort des Paulus. Ja, und da waren noch andere, so wie ich es gerade in einem Abschnitt gelesen habe, im Blick auf die Auferstehung Jesu, wo jemand aus dem Erzgebirge dann sagte, na ja, da war dieser Verfasser Matthäus, der hat denn da noch Angst gehabt, dass man Jesus aus dem Grab stehlen könnte, na, da ist sicher auch was dran und so weiter, ja. Sie sehen nicht, dass das Gottes Wort ist. Das hat der Matthäus so gesagt. Aber man müsse mal in anderen Schriften noch nachlesen, wie sich das wirklich verhalten hat. Deswegen Paulus mahnt also die Gemeinde durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, sich unbedingt an das zugeteilte Maß der Gnade zu halten und sich auch daran an dieser Gabe genügen zu lassen. Auch das ist ein Problem unter den Gläubigen oft, dass sie meinen, sie müssten mehr haben, als sie bekommen haben. Und sie möchten das haben, was der andere hat, oder vermehrt etwas noch besitzen, was ihnen gar nicht zugeteilt worden ist. Sie wollen sich nicht mit der kleinen Aufgabe begnügen. Das soll gelernt werden. Denn wenn Unzufriedenheit über die Gaben und über das Mitwirken durch andere Gaben in der Gemeinde aufkommt, dann gibt es kein fruchtbares Gemeindeleben. Niemand gehe über das hinaus, was ihm Gott gegeben hat. Niemand suche etwas, was er nicht empfangen habe. Eine höchste Form der Ergänzung am Leib Jesu findet nur dort statt, wo niemand über das Maß der Gabe Christi hinausgeht, sondern dieses Maß der Gabe im kindlichen Glauben zur Ergänzung anbietet. Auch da findet das höchste Maß der Ergänzung statt, wo nicht die Beurteilung des Nächsten und der Gabe des Nächsten stattfindet. Dass der vielleicht eine größere Gabe haben sollte oder eine andere Gabe haben sollte, sondern wo man einfach dankbar ist für jede kleine Gabe, die jeder bekommen hat und willig ist, sich auch davon ergänzen zu lassen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief im 4. Kapitel, im 15. Vers, niemand leide in der Form, dass er sich aufmacht und in ein fremdes Amt greift. Das soll er ja nicht tun. Das wäre nämlich genau das, dass man mit dem eigenen nicht mehr zufrieden ist und sagt, ich will das tun, was der andere tut. Niemand leide darunter. Er wird darunter leiden, wenn er es tut. Aber niemand soll darunter leiden, indem er in ein fremdes Amt greift, sondern mit dem zufrieden sein, was er hat. Übergriffe in die verordneten Aufgaben anderer bringt immer Leid und Not. Aber Ausübung des eigenen von Gott gegebenen Auftrages bewirkt Segen, Freude und Frieden. Der Versuch, Aufgaben anderer zu übernehmen oder sich gedanklich darauf zu konzentrieren, führt dazu, dass die eigene von Gott gegebene Aufgabe nicht mehr richtig oder überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird. Wenn man sich also konzentriert auf Aufgaben, die andere haben, vernachlässigt man die eigene. Und das soll unter keinen Umständen geschehen, sondern jeder soll nach dem Maß der Gabe Christi leben in der Gemeinde und diese Gabe anbieten. Ich lese diesbezüglich noch einmal den ersten Vers, den wir hier uns vorgenommen haben, im 12. Kapitel, den Vers 3. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Das bedeutet also auch, dass jeder den Platz der Mitarbeit suchen, finden und auch ausfüllen soll. Gott in Jesus Christus teilt durch seinen Geist, den Heiligen Geist, der in allen wiedergeborenen Gläubigen wohnt, Gaben und Aufgaben zu. Nicht umsonst schrieb der Apostel Petrus in seinem Brief, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Mit anderen Worten, jeder wiedergeborene Gläubige hat eine Gabe mit der Wiedergeburt empfangen. Mit der soll er dienen, mit keiner anderen. Der Herr sagte seinen Jüngern und auch allen anderen zu, die ihm folgen wollen, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden und in diesem Heiligen Geist die Gaben zum wirklichen Dienst, zum Bau der Gemeinde und zum Zeugnis der Gemeinde in dieser Welt vorhanden sind. Wer also den Geist Gottes empfängt, hat auch die geistliche Gabe empfangen. Jesus Christus spricht ja in Johannes 14 von diesem anderen Tröster, der da kommen wird. Zunächst sahen die Jünger alle Gaben in ihrem Meister, in Jesus. Sie sahen, was er alles konnte, was er alles tat an den Menschen, wie er sie segnete, wie er zu ihnen sprach. Und er war der Tröster in diesem Augenblick unter den Jüngern. Und dann sagte Jesus, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster sendet, der in euch das genauso vollführt, was meinem Willen entspricht. Ja? Diese Gaben also zum allgemeinen Dienst im Leben für Jesus, mit Jesus, waren ja schon bereits im Alten Testament auch verheißen, im Psalm 68, dass er von den Toten Jesus auferstehen würde, das Gefängnis gefangen führt und Gaben bekommen hat, die er austeilt. Gaben für uns, ja, die er jedem gibt. Ist also ein wichtiges Augenmerk als Kind Gottes, das bei sich zu suchen und zu erforschen. Welche Gabe hat mir der Herr gegeben, an welchen Platz gestellt? Und ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen, das Suchen in den Möglichkeiten, die einem angenehm sind, geht meistens nicht auf. Ich habe da auch gesucht und habe die Gaben nicht gefunden. Es handelt sich meistens um solche Gaben, die der Herr austeilt, die ich mir nicht vorstellen kann, wo ich auch gar keine Begabung sehe in mir, sondern wo er mich fordert und sagt, das will ich, dass du es tust, weil du es selber sowieso nicht kannst, wirst du abhängig bleiben von mir. Und bleibst du nicht abhängig von mir, kannst du die Gabe auch nicht ausführen. Das ist so eine einfache Formel, aber sehr wirksam, um uns als Kinder Gottes in seiner Nachfolge zu halten. Die Gabe des Heiligen Geistes, und das war ja für die Jünger auch zum Erstaunen, war ja nicht nur den Juden, die gläubig wurden, an Jesus gegeben, sondern auch den Heiden. Das war auch was Neues. Glieder am Leibe Jesu sind also auch gläubig gewordene Heiden. Zuerst wurde es ja den Juden gesagt, nicht? In Apostelgeschichte 2, 33, nach dieser Pfingstpredigt des Petrus, dass eben die Juden und die Nachkommen diese Verheißung haben, den Heiligen Geist zu bekommen. Aber dann plötzlich, als Petrus zunächst widerwillig, aber dann doch gehorsam in das Haus des Cornelius gerufen worden war, predigte er das Evangelium und der Geist Gottes fiel auf die Anwesenden. Und da waren die Leute erstaunt, das heißt, die haben nicht sich zuerst nur gefreut, ach ja, sie kriegen auch den Heiligen Geist, sondern sie waren erstaunt darüber, das hatten sie nämlich nicht erwartet, dass am Leibe Jesu auch noch Fremde, die vorher fremd waren dem Volk, Zutritt bekommen. Da heißt es dann, während Petrus predigte, in Vers 44, Apostelgeschichte 10, während er predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten, und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Also mit anderen Worten, hier ist gleicherweise auch noch eine Aufforderung zur Gemeinschaft mit allen, die den Heiligen Geist bekommen haben. Egal woher sie stammen, egal welchem sozialen Umfeld sie entstammen. Es ist ja manchmal leider, und auch das musste ich schon feststellen in manchen Gemeinden, so ein elitärer Club, der sich da gebildet hat, aus bestimmten sozialen Schichten. Da kommen so ganz andere gar nicht rein, die zu arm sind vielleicht. Da finden sich dann nur Akademiker zusammen. Und es wird auch sehr akademisch dann gesprochen. So ist es nicht. Die Gemeinde Jesu besteht aus allen, die den Heiligen Geist bekommen haben. Seien's Juden, seien's Griechen, seien's Deutsche. Seien's Arme, seien's Elende, seien's Kranke, seien's Gesunde, seien's schwierige oder leichte Menschen. Alle sollen akzeptiert werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, denn alle haben eine Gabe empfangen, die notwendig ist zum geistlichen Leben in der Gemeinde. Also dieses Entsetzen bei den Juden legte sich dann, sie waren ja schlussendlich dankbar, dass Gott so groß und mächtig ist und so barmherzig. Bei allem aber, und das lernen wir auch aus dem verlesenen Text, behält sich der Herr die Wahl der Gaben und des Auftrags für den Einzelnen absolut vor, wie ich es eingangs schon sagte. Keiner kann sich aussuchen, was er im Reich Gottes tun möchte. Er kann sich das nicht aussuchen. Er kann sich aussuchen, was er als frommer Christ irgendwie tun möchte. Das kann er machen. Aber was er in der Gemeinde Jesu tun darf, das kann er sich nicht aussuchen. Das bestimmt das Haupt, Jesus Christus. Er teilt genau zu, nach dem Maß der Gnade. Und das offenbart er dem Einzelnen als seinen Mitarbeiter. Der Herr gibt, so steht es auch in Epheser 4, ich lese da mal Epheser 4 und 1. Korinther 12, ja. Epheser 4, Vers 7 bis 8 steht ja folgendes, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi, einem jeden. Darum heißt es in dem Psalm 68, den ich so zitierte, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben, einem jeden nach dem Maß der Gabe. So, und in 1. Korinther 12 lesen wir dazu, das ist ja für uns persönlich wichtig, damit wir auch im Gebet danach fragen, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Da steht dann ab Vers 6, es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also das heißt, hier kriegt keiner ein Geschenk für sich persönlich nur, dass er sagt, so jetzt habe ich meine Gabe und jetzt kann ich damit für mich alleine leben. Nein, er hat sie bekommen zum allgemeinen Nutzen, dass er sie für den Nächsten, für die Gemeinde einbringt. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube, in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wie er will, nicht? Also hier wird das ganz deutlich gesagt. Nicht wie der Mensch das will, sondern wie Gott es will, wie Gott es bestimmt hat. Der zweite Punkt, alles soll zusammenwirken. So lasen wir in Vers 4 und 5. Kein Glied am Leibe Jesu, kein Kind Gottes kann dem Herrn separat und allein dienen, es sei denn, es ist ein ganz spezieller Auftrag, wo jemand zum Einzelgänger berufen ist und gleich mehrere Gaben in sich vereinigen darf, so dass er in seiner Aufgabe Vielfältiges bewirken kann. Wo nicht diese spezielle Berufung ist, das sind dann auch Geschwister, die gar nicht zur Gemeinde gehören, also nicht zur örtlichen Gemeinde gehören, die irgendwo anders in der Wüste ihren Dienst versehen. Ansonsten braucht jeder Mitgläubige einen örtlichen Platz des Dienstes, ein Dienstgefäß, also eine Gemeinde, zur Ergänzung. Denn einer, haben wir gelesen, ist des anderen Glied. Einer ist des anderen Glied. Das heißt also, meine Hand ist das Glied des Armes. Der Arm allein ohne diese Hand wäre ziemlich nutzlos. Und wenn jetzt statt der Hand ein Fuß an meinem Arm wäre, wäre das auch nicht sehr hilfreich. Es muss also das richtige Glied den Arm ergänzen. Einer ist des anderen Glied. Ohne dieses Glied kann der andere nicht vollmächtig genug wirken. Obwohl er arm ist, er hat ja auch eine Gabe. Aber das reicht nicht aus. Er braucht den anderen, das Glied, die Hand. Es gehört einfach zusammen. Wer sich separiert, bleibt allein mit seiner Gabe und Begabung und somit auch bleibt er frei von der Frucht, die gebracht werden soll. Denn alleine kann der Arm die Frucht nicht bringen, die er mittels der Hand bewirken kann, was er damit tun kann, greifen. Das kann der Arm nicht allein. Er bringt also die Frucht nicht, die er bringen sollte. Wir könnten uns auch noch ein anderes Beispiel nennen. Ein Automotor, der wird ja gebaut, wird auch ausprobiert, der kann auf dem Prüfstand stehen. Er kann laufen in sich. Er hat die Gabe, bewegt zu sein in sich. Wird aber dieser Motor nicht in ein Fahrgestell eingebaut, gibt es keine Kraftübertragung und er bleibt immer am selben Fleck stehen und rattert vor sich hin. Es passiert nichts. Er macht nur ein bisschen Lärm. Aber er bewegt nichts. Es kommt nichts in Gang, bleibt also fruchtlos. Ergänzung lautet der Auftrag in der Gemeinde. Die Glieder sollen ja füreinander sorgen. Da lese ich auch nochmal im 12. Kapitel, 1. Korinther 12, Vers 18 und dann 21. Da heißt es, nun aber hat Gott die Glieder so eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Das Auge, Vers 21, kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir ja mit besonderer Ehre. Das heißt, wir können also nicht sagen, ich brauche den Nächsten nicht. Gott hat das so gemacht und hat die Glieder in einem Leib so zusammengefügt, dass dadurch insgesamt seine Ehre entsteht und es keine Spaltung im Leib gibt, sondern die Glieder in gleicher Weise, so heißt es in Vers 25, füreinander sorgen. Ist also ein ganz anderes Gebilde, als Menschen von christlicher Gemeinde vielleicht haben. Sie sehen ja mehr eine Vereinsangelegenheit, wo Interessensgemeinschaft gepflegt wird. Aber der Leib Jesu, der geistliche Leib durch den Heiligen Geist, ist was ganz anderes. Und mich bewegt auch an dieser Stelle, und ich glaube, das ist wichtig zu bemerken, dass es um die schwächsten Glieder hier geht, dass die oft die wichtigsten sind. Somit muss also Acht gegeben werden auf die schwächsten Glieder, dass eine Ergänzung mit ihnen stattfindet. Diese Ebene soll erbeten werden. Herr, ich will mit diesem schwächsten Glied in der Gemeinde Gemeinschaft haben. Ich möchte die Verbindung suchen, denn dann erst geht's ja gut. Das soll hier gesagt werden. Das Ganze ist wichtig, damit der Bau des Reiches Gottes wirklich segensreich vorangeht. Die Heiligung durch den Geist Gottes des einzelnen Gläubigen dient also zur Befähigung, an dem Gesamtleib tätig sein zu können. Die Vernachlässigung, können wir so sagen, der persönlichen Heiligung, das heißt, dass ich mich nicht mehr dem Willen Gottes aussetze, auch nicht mehr so danach frage, auch mein Leben nicht mehr so auf den Altar lege, auch so ein bisschen menschlich mich mehr einrichte und gar nicht mehr meinen Auftrag als Gesandter des himmlischen Vaters in dieser Welt sehe. Das bedeutet ja dann, wenn das so ist, ein Entzug der empfangenen Gaben an dem Gesamtleib. Ich nehme dem Gesamtleib etwas weg. Ich gestatte ihm nicht mehr, diese meine Gabe als Ergänzung zu nutzen. Es fördert dann also nicht mehr den Aufbau und Dienst in der Gemeinde und somit auch nicht vor der Welt. Denn das Zeugnis ist ja mit der Gemeinde, mit den Gliedern der Gemeinde ganz eng verbunden. Das Zeugnis kommt ja aus der Einheit. Wo zum Beispiel eine Gemeinde keine Einheit hat, kann man zwar mit dem Mund Zeugnis geben, aber es wirkt überhaupt nichts mehr. Es kommt in der Welt nicht mehr an. Aber die Kraft, die dahinter stehen kann, durch die Einheit, die wirkt an allen Begrenzungen vorbei. Ich habe das gerade gestern auch wieder im Lazarus gemerkt. Da sind ja viele Menschen, die sind körperlich sehr begrenzt, aber auch schon vom Denken her begrenzt. Und da könnte man ja meinen, die kriegen ja gar nichts mehr mit. Aber der Herr, das sieht man dann an den Augen, arbeitet an den Begrenzungen dann vorbei, wenn er arbeiten darf. Dann redet er direkt zur Seele, egal was der Körper für Schmerzen hat oder so, direkt zur Seele. Und das ist das Zeugnis, was Gemeinde Jesu haben soll. Dass es an allen Begrenzungen vorbeigeht, direkt zur Seele in diese Welt. Das geschieht durch diese Einheit. Wenn aber eine Gemeinde, so wie wir es ja auch von der Gemeinde zu Sardes leider lesen in der Offenbarung 3, eine Gemeinde tot im Sinne des Zeugnisses, das Zeugnis vom Heil Jesus ist, dann ist das eine Aussage, dass die einzelnen Glieder tot sind. Und das wird ja der Gemeinde gesagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du hast deine Gabe nicht mehr angeboten zur Ergänzung. Du hast dich zu dir persönlich zurückgezogen. Und dann heißt es hier, werde wach und stärke das, was dort sterben will, damit wieder diese Einheit kommt der Gaben und das Zeugnis der Gnade Jesu nach draußen wieder dringt. Denn das ist die Aufgabe der Gemeinde. Ein drittes noch, der Gebrauch der persönlichen Gaben, die hier beschrieben worden sind, und ich sage nachher dann zum Schluss, diese sieben Grundgaben, die hier genannt werden, muss auch immer in der Abhängigkeit von dem Geber der Gaben bleiben. Also das heißt, meine persönliche Gabe darf ich nicht selber benutzen wollen nach meiner Regie, sondern sie kann nur benutzt werden von mir durch die Abhängigkeit vom Geber. Ich muss also immer wieder die Abhängigkeit vom Geber suchen, damit meine eigene Gabe, die ich bekommen habe, wirksam werden kann. Das ist also sehr wichtig, dass auch der einzelne Gläubige diese Vollmacht für sich immer wieder sucht. Ich lese da nochmal die Verse 6 bis 8. Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand die prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Alles durch diese persönliche Kraft vom Herrn. Also nicht nur die Ergänzung ist wichtig, die wir eben besprochen haben, untereinander, dass man die Gaben anbietet zur Ergänzung, sondern auch der rechte Gebrauch der jeweiligen Gabe. Ich bleibe mal bei dem Beispiel Arm und Hand. Die Hand kann meinen Arm ergänzen. Aber wenn die Hand nicht die Befähigung behält, wozu sie gegeben ist, dann nützt es dem Arm auch nichts. Wenn ich jetzt hier die Finger so verkrampfe und der Arm will mich aber führen und etwas nehmen, kriege ich nichts in die Hand, kann ich nichts bewegen. Das heißt also, die Befähigung der Hand muss auch immer wieder da sein. Und die Befähigung der Hand, dieser Gabe, muss aus der persönlichen Kraftquelle Gottes fließen können. Beides ist also zu berücksichtigen. Meine Gabe soll ergänzt werden dem Nächsten, aber sie braucht auch die ständige Zuwendung des Herrn, dass sie auch in der Form und Fassung bleibt, die notwendig ist. Der Geber belebt sie ständig. Hier liegt allerdings auch die Not vieler Christen, dass sie die Orientierung für ihre Gabe, in welcher Art sie ergänzend eingesetzt werden soll, nicht mehr erkennen. Sie erkennen nicht, soll ich so verkrampft einsetzen oder soll ich nur zwei Finger einsetzen oder drei oder fünf? Sie erkennen nicht mehr das Ganze. Und dadurch bleibt also auch die wirkliche Ergänzung auf der Strecke. Das ist keine Theorie, die wir hier so sagen. Das sind zwar theoretische Beispiele, aber es ist die Wirkung der Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Nur davon lebt ja Gemeinde Jesu. Deswegen feiern wir Pfingsten, weil dies geschehen ist. Plötzlich ein anderer Mensch. Neulich habe ich auch das zitiert von Saul, wo Samuel ihm sagt, wenn du dann in den Kreis der Propheten kommst, dann wird der Geist Gottes über dich kommen. Und was geschieht? Wo der Geist Gottes über dich kommt, wirst du ein anderer Mensch. Nur der Geist Gottes macht aus dir einen anderen Menschen. Aber dieser andere Mensch, der soll dann gebraucht werden zu diesem Werk des Herrn. Dieser andere Mensch in dieser richtigen Aufgabe. Somit also die Förderung durch den Geber der Gabe, dass die Gabe also nutzbringend ist, muss erbeten werden und so vor dem Geber der Gaben gelebt werden, dass die Gabe auch lebendig und flexibel bleibt, damit sie auch ergänzungsfähig ist für den Nächsten. Und Paulus zählt also hier 7 wichtige Aufgaben in der Gemeinde, dass sie Wachstum erfährt, auf und sagt zum Beispiel Weissagung, prophetisches Reden. Das soll durch den Geist Gottes geschehen in der Gemeinde. Das ist das Zeugnis, das immer wieder das Heil Gottes in Jesus Christus deutlich macht. Die Offenbarung dieses Heilsweges und die Einladung zu diesem Heilsweg, ja zu Jesus selbst, dies muss immer eng am Herrn geschehen. Manche, wir kennen ja auch diese Sätze und Aussagen, dass wir nicht andere Menschen für uns gewinnen wollen. Wir wollen sie nicht für eine Gemeinde gewinnen. Wir wollen sie nicht für eine örtliche Gruppe gewinnen, sondern wir wollen sie für Jesus gewinnen. Das ist das ganz Entscheidende. Und das ist die Legitimation durch das prophetische Reden. Das Zeugnis im Leben des Einzelnen von dieser Gnade, von diesem Heil in Christus. Nur das, was Jesus Christus dann sagt durch den Einzelnen, das ist der Geist der Weissagung. So steht es in Offenbarung 19, Vers 10. Dieses Zeugnis Christi durch den Einzelnen ist der Geist der Weissagung. Ferner schreibt der Apostel Paulus, wenn jemand ein Amt hat, nicht nur so allgemein ein Amt, sondern ein Amt in der Gemeinde, eine Aufgabe, der soll diese Aufgabe und das Amt erfüllen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er soll darin so arbeiten, dass er ständig Rechenschaft vor seinem Herrn ablegt mit der Nachfrage, Herr, habe ich das richtig gemacht? Ist das die richtige Art gewesen? Ist das die richtige Weise? Ich kann jemand begrüßen und der sagt, Mensch, den begrüße ich nicht mehr. So wie der mich gerade angesprochen hat, na also, da mache ich lieber einen Bogen drum. Ja, begrüßen kann ja ein Amt sein. Aber die Frage ist, mache ich das auch richtig? Habe ich den richtigen Tonfall? Habe ich die richtige Art? Das ist die ständige Rückfrage zum Herrn, dass er mich bewahren möchte vor einer Art, die den anderen abstößt und nicht einlädt. Ein Amt ist wichtig, aber es kommt auf das Wesen an, wie es ausgeführt wird. Deswegen wird es hier als geistliches Amt, als geistliche Gabe bezeichnet. Denn es muss für andere gut sein. Was vor dem Herrn gut ist, ist dann auch für andere gut. Ein drittes die Lehre, das Lehramt, durch das andere unterwiesen werden sollen, muss in der Abhängigkeit und aus der Abhängigkeit von Gott geschehen, damit sich nicht menschliche Gedanken, und das sind Irrlehren, einschleichen. Sobald das Menschliche da einen Einfluss gewinnt, hat die Irrlehre schon gewonnen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, aus dem ich schon was zitiert habe, im 4. Kapitel, Vers 11, wenn jemand redet, das sagt er die Gläubigen, dann rede er es als Gottes Wort, nicht als Menschenwort. Das setzt also voraus, dass ich vom Heiligen Geist erleuchtet bin, um dies und jenes so zu sagen. Es muss der innere Abgleich mit dem Auftraggeber geschehen. Dient also aus der Kraft, die Gott euch gewährt, so heißt es dann auch weiter. Und das Ermahnen, wer ermahnt, der soll es auch tun von der Abhängigkeit des Herrn. Viele glauben ja, sie hätten die Gabe des Ermahnens, da kommt aber oft was ganz anderes raus. Es sollte nur der ermahnen, der auch wirklich die Gabe dafür bekommen hat. Denn es ist eine geistliche Gabe, ermahnen zu können. Denn ermahnen heißt ja, aufrichten zu können. Oftmals, das hört man dann so, wenn jemand die Gabe nicht hat, dann ist es ein Richten, ein Be- und Verurteilen. Das ist kein Ermahnen. Das ist keine Gabe des Geistes dann, sondern es ist eine menschliche Beurteilung. Im Buch der Sprüche steht, Kapitel 25, Vers 11, ein Wort, geredet zur richtigen Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, also wohltuend, helfend. Die Aufgabe kann also nur von dem vorgenommen werden, der dafür begabt worden ist durch den Heiligen Geist. Wer das nicht bekommen hat, der sollte sich zurückhalten und seiner Gabe leben, die er bekommen hat. Denn die Ermahnung soll immer helfend sein, zu dem Haupt hin, zu Jesus Christus und nicht Gericht. Dann steht auch hier Geben. Geben ist auch eine Gabe. Nicht jeder hat die Gabe zum richtigen Geben. Geben muss also auch vom Herrn geschenkt sein. Die Gabe, Gutes zu tun, ist durch die Abhängigkeit vom Herrn dann fruchtbar. Sie bewirkt nicht nur die Gabe als solches, sondern sie bewirkt darin auch noch ein Segen, dass der Empfänger der Gaben auf den lebendigen Gott aufmerksam gemacht wird und ihm Lob und Dank sagt. In Matthäus 6 beschreibt der Herr Jesus das auch, dass dann ja auch die Menschen durch diese Gabe, durch das richtige Geben auf den Schöpfer hingewiesen werden. Die Gabe also Gutes zu tun, soll mit Einfalt und Vertrauen zum Herrn geschehen, dass man selbst dabei keinen Verlust erfährt und keinen Nachteil. Also wer von Herzen durch den Geist Gottes gibt, weiß, dass er, wie sagen wir oft, sich nie arm gibt. Dass er weiß, er wird keinen Schaden dadurch haben. Das ist dann die Gabe des Gebens. Denn im Lukas-Evangelium sagt der Herr Jesus dann von dieser Gabe, gebt, so wird euch wiedergegeben. Das heißt also, ich weiß, ich habe keinen Verlust, wenn ich diese Gabe habe. Und man merkt es bei manchen Glaubensgeschwistern, die haben wirklich diese Gabe. Meistens sind es die Armen, die haben besonders die Gabe. Wo man denkt, dass die auch da noch was geben können, an der Stelle, wo sie eigentlich was bedürften, da merkt man einfach, sie haben gar keine Furcht. Und der Herr segnet das und vermehrt auch ihr kleines Gut, dass sie nicht zu kurz kommen. Noch die zwei letzten Punkte. Regiert jemand, so sei er dort sorgfältig mit anderen Aufgaben. Wer also der Gemeinde vorsteht, sie zu leiten, der soll das aus der Abhängigkeit von Jesus Christus tun. Sonst geht es nicht. Die Abhängigkeit muss sehr tief sein. Wir lesen darüber in 1. Timotheus 3, Vers 7 bis 10 und auch im Titusbrief, im 1. Kapitel 7 bis 9. Wie abhängig diese sein müssen vom Herrn, wie einseitig sie ihm leben müssen, dass sie sich keine Eigenmächtigkeiten erlauben, auch nicht im privaten und persönlichen Leben, sondern immer vor dem Herrn stehen. Herr, darf ich das? Darf ich das nicht? Gehört das zu mir oder nicht? Dass man ganz eng lebt, ja. Es ist eine geistliche Aufgabe, nicht eine gesellschaftliche. Und das Letzte, Barmherzigkeit üben. Das ist auch eine geistliche Aufgabe. Wer Barmherzigkeit übt, der soll das nicht einfach nur tun, weil es dran ist, sondern wer die Gabe hat, der soll es mit großer Freude tun. Mit großer Freude Barmherzigkeit üben. Nicht, naja, ich kann mich ja leider nicht entziehen, dann muss ich ja daran, ja, bisschen so helfen, ja. Nein, mit großer Freude. Wo die Gabe vorliegt, geschieht das mit Freude. Und es heißt ja im alten Luthertext mit Lust. Es soll nämlich durch diesen Dienst der Barmherzigkeit auch ein Segen auf den Nächsten überströmen, nicht nur durch die Tat, dass ihm gerade geholfen worden ist, sondern dass seine Seele angerührt worden ist und er Aufblick findet zu dem lebendigen Gott. Diese Freude, Paulus hat das beschrieben im Korintherbrief, er erzählte von der Gemeinde zu Philippi, von Mazedonien, welche Freudigkeit die haben, plötzlich für die Geschwister in Jerusalem eine große Gabe einzulegen. Da sagt er, die haben ja mehr getan, als sie eigentlich konnten. Und mehr, als wir erwartet haben. Sie übten die Barmherzigkeit mit großer Freude. Und das hat er den Korinthern dann auch gesagt, um da unter ihnen auch diese Gaben zu erwecken, wo sie doch vorhanden sind, dass die Freude aufkommt. Barmherzigkeit zu üben. Alle Gaben also dienen dem einen Leib, dem Leib der Gemeinde, deren Haupt Jesus Christus ist. Und das Ziel ist die Auferbauung aller Gläubigen, bis sie zum gleichen Maß der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, wie wir es in Epheser 4 auch lesen. Und es dient zur Befestigung gegen die Machenschaften des Satans und dadurch zum durchdringenden Zeugnis von der Gnade Jesu in dieser Welt. Wir sind berufen zum Werk des Herrn. Der Vater im Himmel soll über dem Leben der Gläubigen gepriesen werden. Und die Welt soll glauben, dass der Vater den Sohn gesandt hat. So steht es in Johannes 17. Das ist Gemeinde. Darum ist die Hingabe an den Geber der Gaben notwendig, dass die einzelnen Gaben frei werden, ergänzt werden, verpflichtet bleiben dem Geber und in dieser Welt das ausrichten, was Gott dem Nächsten zukommen lassen will.